Wir sind in Jakobs Geschichte. Gott offenbart uns die Geschichte von Menschen. Gott offenbart uns seine Geschichte mit Menschen. Gott offenbart uns seinen Plan. Wenn wir mittendrin sind in so einer Menschengeschichte, dann wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Du bist in deinem Leben, in deiner Lebensgeschichte, an dem Punkt, wo du gerade bist. Du bist nicht einen Tag weiter. Und du weißt nicht, wie viele Tage noch kommen. Du weißt nicht, wohin dein Weg dich noch führen wird. David sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist, alle Tage meines Lebens waren in dein Buch geschrieben. Und das ist ein Geheimnis, was wir nicht ergründen können, was das bedeutet. Aber für David bedeutet es eine große Sicherheit, auch wenn er es nicht versteht, wenn er es mit seinem Hirn nicht begreifen kann, so ist es eine große Sicherheit zu wissen, egal was kommt, ich bin bei dir und du bist bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Du bist bei mir. Und ich bin bei dir. Und wir sind mittendrin in Jakobs Geschichte. Wir haben seinen Anfang gesehen. Im Mutterleib hat Gott in das Leben seiner Mutter hineingesprochen und hat seinen Plan deutlich gemacht. Jakob sollte der Erbe sein, obwohl er nicht der Erstgeborene ist, sondern der Jüngere. Und er hat also diese Verheißung über sein Leben. Er wird derjenige sein, der den Segen Abrahams erben wird. Durch den das Heils- oder der Heilsplan Gottes sich verwirklichen wird. Er ist der Stammvater Israels. Er ist der Vorfahre Jesu Christi. Er ist auf der einen Seite derjenige, der Nachkomme, der dem Isaak verheißen war, auf den der Segen übergehen sollte. Und er ist derjenige, der ein ganzes Volk begründen wird, als Vater von 12 Söhnen. Also Jakobs Geschichte, sie fängt im Mutterleib an. Und so sagt es auch Paulus. Er sagt, Gott hat mich von meiner Mutterleib erwählt. Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, war das noch nicht so klar. Erst im Rückblick, lange Jahre nachdem er zu Jesus gefunden hat und nachdem er mit Jesus unterwegs war und Jesus gedient hat, wo ihm gar nicht mehr so viele Jahre bevorstanden, hat er das gesagt, konnte er das schreiben. Und das ist dieses Wunder. Wenn wir selber in diesem Leben sind, sehen wir das nicht. Die Hand Gottes in unserem Leben. Die Seile der Liebe, die uns ziehen zu ihm hin. Dieser wunderbare Plan, den Gott gefasst hat, noch vor Anbeginn der Schöpfung, dass wir in Christus sein Eigentum sein sollen, seine Kinder, zur ewigen Herrlichkeit bestimmt. Unfassbar. Und wie gesagt, bei Jakob sehen wir das aber. Noch im Mutterleib wird eine Verheißung über sein Leben ausgesprochen und Rebekka wusste davon. Und wahrscheinlich auch Isaak. Und Stefan hat uns letzte Woche so schön dargestellt, wie Isaak damit ringt. Ne? Und ich finde es ganz interessant, was ist der eigentliche Grund, der uns in der Bibel genannt wird? Sicherlich Tradition. Aber der eigentliche Grund war, dass er Esau liebte, weil Wildbret nach seinem Mund war. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Der konnte so gut jagen und er konnte so leckeres Wildfleisch erlegen und das dann so gut zubereiten. Und das war der Grund, warum er Esau bevorzugte. Und ja, er ist ja auch der Erstgeborene. Also die Tradition war dann auch noch auf seiner Seite. Aber Gott hat sich das anders gedacht. Und das ist interessant hier in Kapitel 25, Vers 28, dass uns gesagt wird, Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Punkt. Und genau das ist hier sicherlich der Fall, dass Rebekka aufgrund der Verheißung, die sie von Gott hatte, klarer gesehen hat. Jakob ist derjenige, auf den der Segen kommen soll. Dann haben wir diese Geschichte mit dem Erstgeburtsrecht verkauft. Jakob ist das Erstgeburtsrecht wichtig, er achtet es. Und Geschwister, das ist für uns auch so wichtig. Verachte dein Erstgeburtsrecht nicht. Du bist in Christus, dem Erstgeborenen, bist du auch eine Erstgeborene, ein Erstgeborener. In Christus gehören dir alle Verheißungen des Erstgeborenen. So wie Epheser 1, du kannst das mal durchlesen, die, was wir in Christus, in ihm empfangen haben. All die geistlichen Segnungen, all die geistlichen, den geistlichen Reichtum, das ganze geistliche Erbe, was wir haben in Christus, Vergebung unserer Sünden, ewiges Leben, ewige Herrlichkeit, vorherbestimmt, ihm ähnlich zu werden, erfüllt von seiner Liebe, seine Liebe ausleben, in Ewigkeit, in ihm Gemeinschaft haben und zur Herrschaft berufen zu sein, über die Erde, als Mitregenten des Friedenskönigs Jesus. All das sind die geistlichen Reichtümer. Und ist es nicht manchmal so, dass du vielleicht denkst, ja, okay, weiß ich, aber was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Mir wäre jetzt ein Linsengericht lieber. Lass uns nicht sein wie Esau. Davor warnt uns der Hebräerbrief ganz eindringlich. Seht zu, dass ihr nicht seid wie Esau. Lass uns das mal lesen, Hebräer 12. Hebräerbrief, Kapitel 12. Vers 14. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Das sind hier krasse Verse. Uns wird gesagt, achtet darauf, Vers 15, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Wir leben durch die Gnade Gottes. Wir sind errettet aus der Gnade. Und auch die Heiligung, von der hier die Rede ist, ist ein Werk der Gnade Gottes. Es ist ein Werk, was er an uns tut, wo unsere Aufgabe daran ist, ihn machen zu lassen, es zuzulassen, dass er unser Leben verändert, dass er unser Leben formt, dass er unser Leben umgestaltet. Das ist ein aktives, passives Zulassen. Und hier wird es uns gesagt, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. das gilt nicht nur für dein eigenes Leben, sondern schau auf deine Geschwister rechts und links. Gibt es jemanden, der an der Gnade Gottes Mangel leidet? Der aus irgendeinem Grund verführt vom Teufel sich abmüht in Werksgerechtigkeit? Der sich seines Heils unsicher ist, der nicht weiß, dass er gerettet ist, der unsicher ist darüber, ob er gerettet ist und denkt, ich muss doch das und das tun, sonst kann ich nicht gerettet werden. Keiner soll an der Gnade Gottes Mangel leiden. Wenn du davon hörst, wenn du das mitbekommst, wenn du das siehst in deinem Bruder, in deiner Schwester, sei mutig. Sprich dem Bruder und der Schwester die Gnade Gottes zu. Wisst ihr, wir sind ganz schnell dabei, einen Bruder oder eine Schwester zu ermahnen. Wenn wir etwas sehen, wo Sünde da ist. Schlechtes Verhalten.
Das darfst du aber nicht.
Wir sollen aber aufpassen, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Wir sollen einander ermutigen zur Gnade hin. Und manchmal ist das auch eine Ermahnung. Hör auf zu arbeiten, zu machen, zu tun. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Lass dich fallen in die Gnade Gottes. Vertraue alleine dem, was Jesus für dich getan hat. Und auch wenn es um deine Heiligung, um die Veränderung deines Lebens geht, streck dich aus nach der Gnade Gottes. Und das ist, es ist ja beides. Das eine ist, wenn wir in der Gnade leben, dass wir bekennen, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, es ist mir unmöglich, ich muss die Segel streichen. Es ist ein Bekenntnis, wenn ich in der Gnade lebe, es ist ein Bekenntnis meines Unvermögens. Ich bin angewiesen auf die Gnade, das Gnadengeschenk Gottes, der Errettung, aber auch der Heiligung. Ich bin angewiesen auf das Gnadengeschenk Gottes. Er muss es tun. Das ist genau das, was den alten Bund vom neuen Bund unterscheidet, wie Jeremia sagt. Das ist der neue Bund, dass ich mache, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Das ist also das eine. Es ist eine Bankrotterklärung. Wenn ich auf die Gnade Gottes setze, dann erkläre ich mich selbst, mein eigenes Fleisch, mein eigenes Vermögen als bankrott, gescheitert. Und das hält viele davon ab, die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Ihr Stolz steht ihnen im Weg. Und das andere ist aber, was auch dazu gehört, die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen, ist das Vertrauen darauf, dass Gott es tun kann. Der Glaube, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Dass sein Opfer am Kreuz genügt für all meine Sünde. Durch Glaube kann ich die Gnade empfangen. Durch Vertrauen in Gott und seine Größe, seine Macht, seine Stärke. Und auch was die Umgestaltung meines Lebens angeht, die Heiligung. Und ja, es gibt viele Aufforderungen, seid heilig, legt die Lüge ab, tut dies, tut das. Und es ist das Wort Gottes, was zu uns spricht. Und dennoch muss ich immer wieder sagen, Herr, ich kann es nicht. Herr, wirke du es durch deinen Geist in mir. Ich brauche deine Gnade, dass deine Umgestaltung in mir geschieht. Aber der Glaube, der Mensch, der im Glauben diese Gnade annimmt, er geht dann diesen Schritt und wagt es, die Lüge abzulegen. Er vertraut Gott und sagt die Wahrheit. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Auch das so wichtig. Achtet darauf, dass nicht die Bitterkeit euer Herz vergiftet. Unvergebung. der Mangel an Gnade mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Achtet darauf in eurem eigenen Leben, aber achtet auch unter den Geschwistern. Wenn ihr das seht, dass ein Bruder, eine Schwester, dass da Bitteres in diesem Herzen wächst, betet dafür. Ringt darum, dass dieser Bruder, dieser Schwester frei wird von Bitterkeit. Und ja, vielleicht ist es auch dran, den Bruder, die Schwester zu ermahnen. Lass doch los, vergib. Lass dich nicht von der Bitterkeit bestimmen. Das will Gott nicht. Achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Guck mal, was die Bitterkeit für furchtbare Auswirkungen hat. Es ist eben nicht so, dass du einfach nur deinen Groll hegst gegen den Bruder, gegen die Schwester, gegen einen oder gegen den anderen. Das hat Auswirkungen. Es wird zur Last in deinem eigenen Leben. Du belastest dich selber. Und du verunreinigst die Gemeinde. Deswegen sagt Jesus ganz klar, das ist glaube ich Markus 11, wenn ihr steht und betet, vergebt, wenn ihr jemandem was zu vergeben habt. Das ist, also kürzer und knapper kann man es nicht sagen, oder? Wenn du stehst und betest, wie oft sollen wir beten? Betet alle Zeit. Jeden Tag. Mehrmals am Tag. Wirst du in die Situation geführt, wo Jesus sagt, hey, wie sieht's aus? Ist da irgendwas in deinem Herzen, was du loswerden willst? Irgendeine Last gegenüber deinem Bruder, gegen deiner Schwester, gegen irgendeinen Menschen? Ist da eine Last? Ich nehme sie dir ab. Und in dem Moment, wo wir das tun, wo wir das praktizieren, Geschwister, ich sage euch, Gottes Wort ist die Wahrheit. Vergebung ist oft so schwer, weil wir verletzt sind, weil es weh tut, weil wir enttäuscht sind. Und wir lassen das ungern los, weil es unser gutes Recht ist, zornig zu sein. Es ist unser gutes Recht, sauer zu sein. Es ist unser gutes Recht, dass wir traurig sind und verletzt und betrübt. So denken wir und merken nicht, wie wir uns selbst belasten und wie wir in ein Gefängnis hineinkommen. Jesus beschreibt das in diesem wunderbaren Gleichnis von dem Knecht, der seinem Mitknechten nicht vergibt, seine Schuld erlässt. Und dann in dieses Gefängnis kommt, in dieses Schuldgefängnis, wo er seine eigene Schuld abtragen muss. Jesus lehrt es auch im Vater Unser. Er lehrt uns, bitte Vater, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das sollte etwas ganz Normales, Alltägliches unseres Lebens sein, dass wir Menschen loslassen, vergeben. So wie Christus uns vergeben hat. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Alles super klare Anweisungen. Lasst uns das praktizieren, Geschwister, wirklich. Es ist Gott unheimlich wichtig. Und es alles hat auch seinen Bezug zu der Geschichte von Esau und Jakob. Und darauf spielt er jetzt auch an, auf die Geschichte von Esau und Jakob. Er sagt, wir sollen auch darauf achten, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau. Esau ist ein Hurer, er hat sich zwei Frauen genommen, auch fremde Frauen, Hethiter-Frauen. Und ich habe schon mit Stefan drüber gesprochen, ihm ist ein kleiner Fehler unterlaufen, leider letztes Mal. Als Esau dann seine dritte Frau geheiratet, eine Tochter Ismaels, da wollte er es nicht Isaak nochmal eins auswischen, sondern er wollte seinem Vater gefallen. Er wollte es wieder gut machen, weil natürlich diese Tochter Ismaels keine Kanaaniterin war, sondern eine Nachkommin Abrahams. Und dennoch, er ist ein Hurer. Er hat seinen Trieb nicht im Griff. Eine Frau reicht nicht. Und es reicht ihm auch nicht zu warten und zu suchen und zu fragen, Vater, Mutter, was habt ihr im Sinn? Was ist euch, liegt euch am Herzen, wenn es um die Ehe geht? Und es geht nicht darum, dass er abhängig ist von dem Willen seiner Eltern, aber seine Eltern, Isaac und Rebekka, sie sind Menschen, die mit Gott wandeln und die doch Weisheit haben. Warum sollte er sie nicht fragen? Stattdessen nimmt er sich, wie es am Anfang heißt, die Söhne Gottes nahmen sich Frauen, statt dass sie sich von Gott beschenken ließen. Sie nahmen sich Frauen. Ein Hurer. Er hat seinen Trieb nicht unter Kontrolle. Er nimmt sich. Das soll in der Gemeinde nicht sein, sagt Gott. Achtet darauf. Untereinander. Achtet auf euch selbst, aber achtet auch auf eure Geschwister. Soll keiner ein Hurer oder ein Gottloser. Und dieses Gottlossein zeigt sich in Esaus Verachtung des Erstgeburtsrechts. Er verachtet es. Und er verachtet damit Gott, den Segen Gottes. Er verkaufte für eine Speise sein Erstgeburtsrecht. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Und jetzt wird es interessant. Er hat sich abgewandt von dem Segen. Er wollte das haben, was er gerade wollte. Er wollte dieses Linsengericht. Er wollte eine Frau. Er wollte noch eine Frau. Und dann tat er Buße. Er suchte sich noch eine Frau, die seinen Eltern eher Freude machen sollte. Dadurch hat er es aber nicht gerade besser gemacht, sondern seinen Fehler noch verschlimmbessert. Und dann kam er, um den Segen Isaaks zu bekommen, und unter Tränen schrie er, hast du keinen Segen für mich? Aber er fand keinen Raum zur Buße. Geschwister, wir sind manchmal so betrübt wegen unserer Sünde. Wir erkennen plötzlich, welche Konsequenzen unsere Sünde hat. Wir sind so traurig darüber. Und wir wollen doch viel lieber den Segen Gottes haben. Aber wir sind nicht bereit, das zu tun, was dafür notwendig ist, um in den Segen zurückzukommen. Wenn wir Gott den Rücken gekehrt haben, ist es notwendig, dass wir Buße tun, dass wir umkehren zu Gott. Dass wir wahrhaft umkehren. Und das bedeutet, dass ich meine Sünde von mir lasse, dass ich sie wegstoße, dass ich sie hasse, dass ich mein Herz hänge an den, der mir diesen Segen vermitteln kann. Esau hat diesen Raum zur Buße nicht gefunden. Und Gott sagt uns, lass nicht zu, dass unter euch jemand so endet wie Esau. Wie furchtbar ist das? Wie furchtbar ist das? Lasst uns einander ermutigen zur Gnade hin. Lasst uns aufeinander Acht haben, dass keiner an der Gnade Gottes Mangel leidet. Dass wir in der Vergebung Gottes leben, dass wir in der Vergebung Gottes ruhen. Dass wir ruhen in dem Glauben, dass Gott alles möglich ist. Lasst uns einander stärken im Vertrauen auf Gott. Und lasst uns warnen, da wo Menschen in die Irre gehen, wo sie auf Abwege geraten, wo sie sich von ihrer Begierde treiben lassen, wo sie das Erstgeburtsrecht in Gefahr stehen, ihr Erstgeburtsrecht zu verachten. Wir kehren zurück zu 1. Mose und gehen hier in Kapitel 28. Jakob hat sich den Segen geklaut, wie Stefan gesagt hat letztes Mal. Er hat ihn sich geschnappt. Er hat betrogen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das lehrt Jesus uns nicht. Er hat zwar den guten Zweck vor Augen, aber sein Weg ist fleischlich. Und deswegen muss er durch diese Erziehung, von der Stefan sprach letzte Woche, er muss in die Erziehung Gottes hinein. Er muss gereinigt werden. Er muss in die Heiligung. Ohne die Heiligung wird er den Herrn nicht schauen. Und es fängt damit an, dass er gehorsam gegenüber seinen Eltern ist. Das ist der erste Schritt. Er ist gehorsam gegenüber seinen Eltern, gegenüber seinem Vater. Hier steht, dass Isaak den Jakob rief und segnete ihn, und er befahl ihm und sagte zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Mach dich auf, geh nach Padan Aram zum Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter. Das ist ein Befehl, ein Gebot seines Vaters. Und was macht Jakob? Er tut es. Wenn wir gehorsam sind dem Wort Gottes, dann beschreiten wir den Weg der Heiligung. Er macht den ersten Schritt. Und das wird Gott belohnen, das wird Gott segnen. Er wird den Herrn schauen. Okay, hier heißt es jetzt weiter in Vers 5, so entließ Isaak den Jakob und er ging nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn des Arameas Betuel, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esau. Dann lesen wir von Esau, das überspringen wir jetzt hier, und Vers 10. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Er flieht vor seinem Bruder Esau. Er ist in Angst. Und gleichzeitig gibt es eben dieses andere Moment des Gehorsams gegenüber seinem Vater. Beide Momente bewegen ihn. Wir werden Jakob sehen, er ist noch sehr fleischlich in seinem Denken. Er ist noch gar nicht richtig bei Gott angekommen. Er hat den ersten Schritt gemacht. Er ist in den Gehorsam hineingegangen. Aber er ist noch lange nicht angekommen bei Gott. Aber Gott hat ihn schon längst erwählt. Und das ist das Wunderbare, was Stefan ja auch letztes Mal hervorgehoben hat. Gott ist so gnädig. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Er machte es sich so richtig bequem. Wahrscheinlich ein bisschen hart gewesen, aber naja. Und er träumte. Ich weiß nicht, wer von euch viel träumt. Es mag ja sogar Menschen geben, die noch nie geträumt haben, aber ich glaube, jeder von uns hat schon mal geträumt, oder? Träume sind Schäume, sagt man. Ja, es gibt viele Träume, die keine Bedeutung haben. Es gibt Träume, die ja, sind einfach Geburten unserer Seele. Angstgebilde sind es oft. Den Traum, den Jakob hier aber hat, der ist ganz merkwürdig. Ich habe auch mal einen Traum gehabt. Und als ich bin dann von meinem eigenen Kichern aufgewacht. Weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt? Hat das jemand schon mal erlebt? Vom eigenen Kichern aufgewacht. Und ich habe so einen lustigen Traum gehabt und wir haben tatsächlich dann ein Stück weit was davon umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr diese evangelistischen Flyer noch vor Augen habt. Wir haben sie immer noch da hängen im Café. Von diesen Partei-Dinger da, ne? Mehr Gerechtigkeit. Und dann statt SPD steht dann Jesus da, so, ne? Oder innere Sicherheit, so in Blau, ne? Und dann statt CDU steht dann da Jesus, ne? Und dann mit einem kleinen Zeugnis im Dings. Und ich hatte sowas geträumt. Also der Traum war noch so ein bisschen lustig, weil Stefan da drin vorkam und er war auf so einem Fernsehbildschirm zu sehen und man sah so Videoclips, so Parteiwerbung. Und jedes Mal tauchte Stefan da so auf und machte diese Parteiwerbung, aber evangelistisch, ne? Also es war echt lustig. Aber das hat mich damals inspiriert, dass wir hatten dann dieses Osterfest dann angefangen, dafür zu beten und vorzubereiten, und dass wir das dem Ganzen dann diesen Motto gegeben haben. Und also es gibt Träume, die haben Bedeutung. Die haben prophetische Bedeutung. Sehen wir in der Bibel ja immer wieder. Aber nicht jeder Traum hat diese Bedeutung. Und jetzt sehen wir diesen Traum, den Jakob da hat, mitten auf der Flucht vor seinem Bruder, auf dem Weg zu seinem Onkel, im Gehorsam gegenüber dem Gebot seines Vaters. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf. Was für ein grandioser Traum. Gott selbst spricht zu ihm. Bisher hat er den Segen Gottes von seinem Vater bekommen. Vermittelt durch seinen Vater. Zweimal hat er ihn gesegnet. Er hat ihm diesen Segen Abrahams weitervermittelt. Genau diesen Segen, von dem Gott hier spricht. Das Land wirst du erben. Deine Nachkommenschaft wird groß sein. Du wirst in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das sind alles Dinge, die wir schon gehört haben. Aber er wird noch ganz persönlich. Das ist das Wunderbare. Das ist der persönliche Ruf Gottes in Jakobs Leben hinein. Und das ist so wichtig, Geschwister. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat keine Enkelkinder. Du kannst zwar in einem christlichen Elternhaus geboren sein, das rettet dich aber nicht. Du kannst von dem Gott deines Vaters oder deiner Väter, deines Großvaters und deines Vaters gehört haben, aber damit bist du noch nicht errettet, damit bist du nicht ein Kind Gottes. Aber Gott spricht in dein Leben, in dein Herz hinein. So wie er hier zu Jakob spricht, spricht er zu jedem Menschen, in das Leben eines jeden Menschen hinein. Und er hat Jakob gesehen, wie wir gesagt haben, von seiner Mutterleib an hat er ihn schon gesehen. Und jetzt spricht er ihn an und erkennt Jakob. Und er weiß, dieser Jakob, er ist jetzt einen Schritt im Gehorsam gegangen. Ich werde ihm jetzt all meine Gnade zeigen. Und diese Gnade ist so groß, oder? Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Geschwister, diese Segnung, diese Zusage Gottes an Jakob, in Jesus Christus gilt sie dir und mir. Denn er ist der Nachkomme Jakobs, in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Dieser Segen gilt dir. Du darfst ihn dir anstreichen, du darfst ihn abschreiben und meine Frau schreibt sich irgendwie auf den Küchenschrank mit Bleistift irgendwie solche Verse. Man kann sie sich auch schön ausdrucken und irgendwie in Bilderrahmen packen und an die Wand hängen. Also je nachdem, wie du es so magst. Aber lass es dir von Gott gesagt sein. Ich bin mit dir. Ich will dich behüten, überall, wohin du gehst. und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Das ist so irre, ne? Seine Reaktion hier. Ne? Ich laufe durch die Gegend, letztendlich ist er auch ein Gottloser. Wie gesagt, er hat von dem Gott seines Vaters gehört. Aber er läuft durch die Gegend und ist sich nicht bewusst, dass Gott mit ihm ist. Gott muss es ihm erst sagen, er muss es ihm erst offenbaren. Ich bin mit dir. Und dann checkt er es plötzlich. Boah, Gott ist hier. Wahnsinn! Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist hier, jetzt, heute, an deiner Seite, um dich herum. Er sagt, ich bin bei dir. Ich behüte dich überall, wohin du gehst. Ich verlasse dich nicht. Ich bringe dich nach Hause. Und ich werde das tun, was ich mir vorgenommen habe in deinem Leben. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich. Und das ist diese Ehrfurcht, das Erschauern. Der mächtige, ewige Gott ist so nahe. Er spricht zu mir. Er kennt mich. Er meint mich. Er will mich. Der heilige Gott hat sich mir zugewandt. Wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und man sieht in diesem Ganzen, und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Man sieht in dem Ganzen, dass Jakob hier ein Missverständnis unterläuft. Er denkt, an diesem Ort ist sozusagen tatsächlich die Himmelstür, wo die Engel rauf und runter kommen, wo Gott auch, ne, auf die Erde herabschaut. Und ja, das ist das Haus Gottes hier, ne? Dieser Ort ist es. Und Gott wird später sagen, nicht an einem Ort, nicht an einem bestimmten Ort, sagt Jesus, sondern egal wo auch immer, im Geist und in der Wahrheit betest du den Herrn an, an jedem Ort. Salomo sagt, wie kann dich dieses Haus fassen? Du bist doch viel größer als alles. Aber Gott nimmt Jakob das nicht übel. Und er nimmt ihm auch das nicht übel, was jetzt passiert. Vers 20. Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnen. Das ist die Art und Weise, wie er seine Liebe zu Gott ausdrücken will. Er will ihm ein Haus bauen. Das wollte David ja auch, ne? Ich will dir ein Haus bauen. Ich will dir etwas Wunderschönes weihen. Und wisst ihr, Gott liebt das. Die Frau, die dieses Salböl über seinen Kopf ausgegossen hat, hat gesagt, wunderbar. Sie hat es getan. Ohne es zu wissen, hat sie einen prophetischen Dienst getan. Sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt. Belastet diese Frau nicht. Sie hat es ein gutes Werk getan. Also seine Sehnsucht ist, Gott Dankbarkeit zu zeigen, indem er dann später ein Haus bauen wird, indem er den Zehnten gibt. Auch das ist, die Opfergaben, die wir geben, ist ein Zeichen des Dankes Gott gegenüber. Wir spenden hier nicht, um irgendwie ein Unternehmen hier irgendwie zu finanzieren, welches Koinonia e.V. heißt. Wir geben unser Geld Gott als Dank. Das ist ein Dankopfer Gottes. Und wenn es der Zehnte ist, ist eine gute Sache. Ich kann euch nur dazu ermutigen. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, den Zehnten zu geben, ist eine gute Sache. Wenn du die Freude und die Freiheit dazu hast, ist das ein guter, wie soll man sagen, Orientierungspunkt. Aber komisch, ne? Gott ist Jakob so wunderbar begegnet in diesem Traum. Und was sagt Jakob? Wenn, dann, wenn du das machst, Gott, dann soll der Herr mein Gott sein. Also das sagt Jakob, macht damit deutlich, der Herr ist noch nicht sein Gott. Der Herr ist noch nicht sein Gott. Aber er möchte gerne die Segnungen Gottes in Anspruch nehmen. Die Zusagen Gottes, die möchte er gerne in Anspruch nehmen. Aber Gott, gehorsam sein, das möchte er noch nicht. Er möchte gern gerettet werden. Er möchte gerne ewiges Leben haben. Vergebung der Sünden, ja. Aber dem Herrn folgen, sich dem Herrn unterordnen, ihm gehorsam sein? Nee. Ich habe noch so meine eigenen Pläne. Ich muss erst noch mal so ein paar Sachen machen. Und wenn du, Gott, dich tatsächlich so erweist, dass deine Zusagen tatsächlich wahr sind, ja, dann können wir darüber sprechen, ob ich dir gehorsam bin, ob ich mich dir unterordne. Und so geht Jakob weiter auf seinem Weg und muss noch viel lernen. Wird noch durch eine schwere Schule hindurchgehen, weil sein Herz noch nicht zerbrochen ist, wie Stefan letzte Woche gesagt hat. Das kommt erst später. Das wird erst am Jabok geschehen, in seinem Kampf mit Gott, nachdem er auch gedemütigt wurde von seinem Onkel so viele Jahre. Aber ist es nicht wunderbar, wie Gott ihm diese Zusagen gemacht hat? Noch bevor Jakob irgendwie einen höheren Stand in der Heiligung erreicht hatte. Er war noch ganz am Anfang. Das Einzige, was man sehen kann, ist, dass er den Segen Gottes geehrt und geachtet hat. Das Erstgeburtsrecht war ihm wichtig. Der Segen Gottes war ihm wichtig. Und er hat einen Schritt im Gehorsam gegenüber seinen Eltern getan. Das ist das Einzige, was man ihm zugutehalten kann an dieser Stelle. Und Gott reicht das. Ihn so zu überschütten mit Zusagen, mit Ermutigung. Und er wird sein Wort halten. Nicht um Jakobs Bedingungen zu erfüllen. Nein, weil er es zugesagt hat. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er hat diese Zusage gesprochen und er wird es auch tun. Wir sollten keine Bedingungen stellen, Geschwister. Christus hat ja bereits alles für uns getan. Er hat uns am Kreuz gezeigt, dass er mit uns ist. Wir sind Sünder. Wie kann Gott mit uns sein? Er ist selbst zum Sünder geworden. Nicht, dass er gesündigt hat, er ist ohne Sünde gewesen. Aber er ist wie ein Sünder gestorben. Er ist an deine und meine Stelle getreten. Er ist an unserer Seite. Er ist für uns. Wenn Paulus sagt es doch, ne? Wenn Gott sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn hingegeben hat für uns, wie wird er uns nicht mit ihm alles schenken? Was willst du noch an Beweisen haben, dass Gott für dich ist? Er hat den größten Beweis am Kreuz von Golgatha geliefert. Halt daran fest. Aber geh auch den zweiten Schritt. Wenn wir jetzt das Mahl nehmen, dann darfst du seine Gnade aufsaugen. Aber geh auch den zweiten Schritt. Lass auch diese Gnade zu, dass du einen neuen Herrn hast, wie wir am Sonntag gehört haben, der dir Freiheit gibt, Freiheit von der Sünde. Unter seiner Herrschaft bist du wirklich frei. Stell keine Bedingungen, wie Jakob, sondern setz dein ganzes Vertrauen auf ihn. Auch in dem, wie er dich führt, wie er dich leitet. Mach diesen Schritt im Gehorsam. Vielleicht musst du einfach mit dieser einen Sache anfangen, deinen Eltern gehorsam sein. Einen Schritt im Glauben tun gegenüber Gottes Ordnung, Gottes Wort, was er zu dir spricht. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Du bist der Nachkomme, durch den wir alle gesegnet werden. Durch den der Segen Abrahams, der Segen Isaaks, der Segen Jakobs auf uns kommt. Danke, Herr, dass wir diesen Segen, ja, uns sagen lassen können durch deinen Geist zu unserer Seele. Herr, das ist so ein großes Geschenk, deine Gnade, dass du für uns bist, dass du mit uns bist, dass du einen wunderbaren Plan, ein Ziel für unser Leben hast. Danke, dass wir Erstgeborene sind und so ein großes, herrliches Erbe empfangen. Herr, wir beten, dass du uns vergibst, wo wir in Worten und Taten in irgendeiner Weise dieses Erstgeburtsrecht missachtet haben. Herr, wir wollen zurückkehren. Wir wollen nicht sein wie Esau. Wir wollen sein wie Jakob. Den Schritt tun im Gehorsam dir gegenüber. Wir wollen Buße tun und umkehren zu dir hin, zu dem, der das ewige Leben ist, zu dem, der die Liebe ist, zu dem, der unser ewiger Vater ist. Wir wollen kommen zum Tisch und wollen Brot und Traubensaft oder Wein nehmen, um uns zu erinnern an das, was du getan hast, und wollen den Bund, den du mit uns geschlossen hast, erneut bejahen, wollen noch einmal wieder Ja sagen zu dem Bund, den du mit uns geschlossen hast. Wir sind dein, du hast uns erkauft. Du hast uns gerettet und du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Und wir wollen ja auch uns im Gehorsam beugen unter deiner Herrschaft, weil deine Herrschaft gut ist, weil sie wahre Freiheit bedeutet. Segne das Mahl jetzt für uns. Amen.